nur Golf auf meinsportradio.de.
Andres Romero heißt der strahlende Sieger der BMW International Open 2017 hier auf meinsportradio.de. Habt ihr den Weg zu diesem Sieg, zu seinem zweiten auf der European Tour, zu seinem dritten großen nach der Zurich Classic und der Deutsche Bank Players Championship dann verfolgen können und wart dabei, wie er es geschafft hat. Am Ende mit einem Birdie und einer 65er Runde, auch mit der besten Runde des Tages, hat er das Turnier mit minus 17 überstanden und gewonnen. Einen Schlag vor den geteilten Zweiten Thomas Datre, Sergio Garcia und Richard Bland. Romero, bogeyfrei geblieben. Wir erzählen seine Birdies durch. Ist ja klar, bei einem Par 72 Kurs, es waren sieben Stück.
Sieben Stück und das muss ich schon sagen, ja, war heute vielleicht auch der Schlüssel dazu, dass er diesen Erfolg hat, weil er ist als einer der ganz wenigen ohne sozusagen Rückschlag geblieben, ohne Bogey. Auch Thomas Datre hat sich dadurch noch vorspielen können, weil er nur einen Bogey gespielt hat. Ja, es war natürlich eine Woche, die einerseits von diesen Figuren geprägt war, die wir im Kopf hatten. Also Sergio Garcia war vorne dabei, Tommy Fleetwood war irgendwo vorne dabei. Aber natürlich hatten wir drei Kandidaten am Ende in den letzten zwei Flights, die wir so nicht auf der Rechnung hatten, müssen wir ehrlich sagen. Andres Romero, Thomas Datre und Richard Bland. Und das finde ich cool, dass wir wirklich ein Turnier hatten, wo die drei super Ergebnisse hatten, die für sie persönlich natürlich, ja.
Wir haben die Siegerehrung mit Andres Romero und da hören wir doch mal rein.
To hand over this trophy to Andres Romales.
Überreicht hier vom Turnierdirektor Andres Romero, küsst die Trophäe. Ja, die hat er ganz besonders lieb. Strahlt, muss sie mit einer Hand fest. Sie ist schwer, das
der
auf jeden Fall.
BMW-Marketing-Mann meinte gerade Andres Romares, der ist nah dran.
Ja, den Namen hätte man vielleicht nochmal nachgucken können, aber.
Ja, schöner Erfolg für Andres Romero.
Das wird ihm ziemlich egal sein, ob er jetzt falsch oder richtig angesprochen wird. Wenn der Name richtig eingraviert wird in
richtig,
diese Trophäe,
das
ist alles korrekt.
Schön.
Und wir sehen nochmal den Putt, der ihm dann am Ende diesen Sieg gebracht hat.
Ah, schön, wie im Hintergrund seine Freunde auch den Rutsch doch glatt ein Vamos über die Lippen.
Zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass es wirklich der Sieg ist, aber er war es dann am Ende. Da musste er ja noch zittern, weil Sergio Garcia und Richard Bland ja noch auf der Strecke waren.
Und weil er seinen Eagle-Putt über die Hälfte der Distanz nur gebracht hat. Insofern, spannend.
Also, Andres Romero mit einem großartigen Erfolg. Zweiter Turniersieg auf der European Tour. Man kann es nicht oft genug sagen und das nach so langer Abstinenz.
Also ich hatte ihn. Muss ich,
ja, wir hören jetzt sein Interview rein.
International Open Champion. How does it feel?
La verdad que muy contento. 10 años después volver a ganar un torneo en el Tour Europeo. Más que nada en Alemania. La verdad que este no es un triunfo mío solamente, es el triunfo de mi caddy, que es un buen amigo, de mi manager, de toda mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, y bueno, de mi mujer y de mi hija.
Angel, you're his caddy, what did he say?
Well, he's saying he's really happy after 10 years winning on the European Tour again, and here, especially here in Germany, that he's really, really happy. And it's so nice of him saying that he's part of me as well, that I'm his caddy and his good friend. And he wants to say thanks to his family, his father, his mother, his manager, his brothers and sisters. He's really happy.
What about the 18th green? What about that first putt? You're very nervous.
La verdad que estaba muy nervioso. De hace mucho que no estoy en ese lugar. Se sentía raro. Venía haciendo un juego perfecto, pero cuando llegué al green en el hoyo 18, vi que erraron el green en el 17. La verdad que no quería ver y traté de concentrarme en lo que tenía que hacer. Le pegué atrás, pero es parte de los nervios. Por suerte pude meter el segundo putt y la verdad que muy contento.
Well, I haven't, he hasn't been in that position for a long time, so it felt a little funny only on that 18th hole because he was playing a great golf. And then he was looking at the leaderboard and he saw that the other guys missed the green on 17, but he didn't want to look at that, but he was a little nervous.
Und wir schalten zu Sergio Garcia, denn auch der ist im Interview jetzt gleich. Okay,
Sergio, some of your weakness. No, it was a good week. Obviously, felt just short. I felt like I played well enough to win for sure. Obviously, a couple of missed putts here and there today, and some really good putts that didn't want to go in. So,
it was difficult to get anything going, and then you know, unfortunately, you know, that chip looked pretty good, but it just missed on the right side. So yeah, you have to give credit to Andres, with, you know, with no status neither here in the European Tour or the PGA Tour, to go out and shoot 65 today was pretty handsy. So you know, I'm happy for him, and we'll just keep trying.
But there are lots of things that are looking good in the game that you can take away from this week.
Yeah, of course. Yeah, I mean, anytime you have a chance of winning, there's a lot of good things. So I think that there were a lot of good ones there. Just gotta keep working hard and keep putting myself in these kind of situations.
Sergio.
Und das war Sergio Garcia mit dem Live-Interview hier nach dem enttäuschenden zweiten Platz.
Live-Interview, zweiter Platz für ihn natürlich enttäuschend, aber naja, er hat's gesagt, er freut sich auf jeden Fall für Andres Romero, dass er eben ohne Status, ohne European Tour Karte, ohne PGA Tour Karte zu diesem Turnier kommen konnte, ja sonst eigentlich hauptsächlich in Südamerika unterwegs ist und dort eben jetzt gewinnen konnte und damit natürlich, Felix, die Spielberechtigung für die European Tour dann auch erstmal wieder sicher hat.
Genau, das ist, wenn man, das finde ich immer interessant, wenn man mit Spielern über Erfolge von anderen Spielern spricht, und das Erste, was kommt, ist, das Beste am Erfolg ist nicht das Geld, ist nicht der Ruhm, sondern das ist in erster Linie, dass man die Spielberechtigung wieder hat. Für Kandidaten wie Andres Romero ist das einfach das Wichtigste. Du hast es angesprochen, er ist 36, er ist nicht mehr der Jüngste, gerade dafür ist es natürlich dann wichtig. Und was ich bei Sergio Garcia noch ansprechen würde, er hat jetzt natürlich taktisch klug, wie er halt ist, als Medienversteher, hat er jetzt seinen Chip auf der 18 angesprochen, der sicherlich schade war, dass der nicht reingegangen ist, aber das Turnier hat er nicht auf der 18 verloren. Nee. Das Turnier hat er nicht dadurch verloren, dass er ein, ja, schwieriger Chip dann knapp nicht reingeht, sondern das Turnier hat er dadurch verloren, dass er einen extrem kurzen und extrem sicher zu verwandelten Putt auf der 16 vorbeischiebt, den Bogey spielt und damit diesen entscheidenden Schlag verliert. Und das weiß er genau. Das wird ihn wahnsinnig ärgern, und was immer er von dieser Woche wegnimmt, wird ihn das irgendwie auch kosten. Weil das ist so ein kleiner Rückfall in alte Zeiten gewesen.
Auch der Start an der 1 für ihn ja nicht glücklich gewesen, auch mit dem Bogey. Also da hätte er sich das sicherlich auch dann anders vorgestellt, zumindest den Start. Aber es sah ja zwischendurch aus, als wenn er wieder in die richtige Richtung kommen würde. Nur dann das Missgeschick an der 16, der zu kurz geratene Ball. Das war nicht so toll.
Ja, naja. Die Frage ist halt, werden wir Sergio Garcia dann in den nächsten Wochen auch wieder so in Contention sehen? Und was macht das vielleicht mit ihm in gewissen Situationen, die er wieder kommen könnte? Also jetzt überstrahlt natürlich dieser Masters-Sieg alles, wobei beim Masters-Sieg darf man ja auch nicht vergessen, er hätte es ja fast noch verteilt. Also es war ganz, 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 ganz knapp. Er hat auch einen kurzen Putt verschoben, und insofern hat er da auch wahnsinniges Glück gehabt, dass er das dann auch mit Justin Roses Mithilfe gewonnen hat. Und sowas führt einem dann natürlich wieder in Erinnerung, dass er vielleicht doch kein großer Outcloser ist. Mhm. Ja, und wir haben es vorher angesprochen, es ist lange her, dass er auf der European Tour gewonnen hat. Insofern denke ich,
2011,
hätte er das heute gerne geschafft, vor allem weil das Feld auch eigentlich sehr gut ist. Wir müssen gleich nochmal schauen auf das Ranking in Race to Dubai, da wo er sich ja doch hervorragend positioniert ist, aber mit dem
Sieg. Das können wir auf jeden Fall nochmal, wir haben es hier.
Gut gewesen, also er ist jetzt immer noch Erster mit wen doch einiges am Vorsprung auf Tommy Fleetwood und John Rahm. Ja, aber natürlich schade, dass mit einem Sieg hätte er das schon sehr klar bestimmen können.
Und in diesem Race to Dubai, da ist jetzt natürlich dann auch Andres Romero wieder drin, der sich die Tourkarte durch diesen Sieg zurückgeholt hat. Das haben wir eben schon gesagt. Also wieder eine Spielberechtigung hat, um auf der European Tour mit dabei zu sein. Für ihn natürlich ganz wichtig. Und auf deutschem Boden fühlt er sich wohl. Das haben wir auch schon gesagt. Das mag er einfach, hat er selber im Interview auch nochmal bestätigt. Toll, eben dort 10 Jahre nach dem Triumph in Hamburg jetzt auch in München gewonnen zu haben. Andres Romero, der strahlende Sieger der BMW International Open 2017. Wir machen ein kurzes Päuschen und kommen dann gleich nochmal wieder, und dann werden wir auch nochmal auf die Platzierungen der deutschen Spieler natürlich eingehen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Malte Asmus, Felix Haselsteiner und Peter Owens melden sich zurück von der BMW International Open 2017. Der Sieger ist gekürt, Andres Romero, der Argentinier, der hat den Pokal in Händen gehalten. Der hat ihn bekommen, überreicht bekommen, nachdem er hier mit minus 17 das Turnier gewonnen hat. Einen Schlag vor den geteilten Zweiten, vor Thomas Datre, Sergio Garcia und Richard Blend. Was Sergio Garcia letztlich aus dem Sattel geholt hat, das haben wir eben schon in der Analyse besprochen. Jetzt wollen wir mal gucken, wo die Deutschen Teilnehmer am Ende gelandet sind. Und wenn ich Deutsch sage, meine ich natürlich auch deutschsprachig. Und auf dem geteilten 20. Platz, da hat sich zuerst mal ein Österreicher platziert, nämlich Bernd Wiesberger, der heute nochmal mit einer minus 4 gezeigt hat, was er eigentlich kann. Er hätte mal die 4 Runden so spielen sollen wie heute, dann wäre er deutlich weiter vorne gewesen.
Ja, hätte er wirklich mal machen sollen. Bin natürlich, es ist er da ein bisschen enttäuscht, aber ja, er hat sich am Ende gestern rausgeschossen, wie so oft ist der Moving Day nicht Bernd Wiesbergers große Stärke gewesen. Heute wieder mit einer 4 unter. Er hat ja in der Früh gespielt, das heißt, es waren schon noch schwierigere Bedingungen. Er hat es auch schon auf Facebook geschrieben. Difficult rain situation hat er da, glaube ich, gewählt, die Worte. Und insofern hat er natürlich eine Chance verpasst, sich auch nochmal ganz nach vorne zu spielen, und hätte er gestern eine solide 3 unter oder was gespielt, hätten wir ihn heute voll in Contention gehabt.
Und dann wäre er deutlich weiter vorne gelandet als auf dem 20. Platz, den er jetzt inne hat. Aus deutscher Sicht der Beste, einer, den wir da sicherlich nicht vorne erwartet hätten, nachdem sich ja Bernd Ritthammer, Alexander Knappe, Martin Keimer, Marcel Siem, alle schon sehr frühzeitig aus dem Turnier verabschiedet hatten. Nikolai von Dellingshausen mit einer minus 5 heute ins Clubhaus gekommen, eine der besten Runden des Tages gespielt, und das, obwohl es heute Morgen ja junge Hunde geregnet hat, wie man so schön sagt.
Eben.
Er hat es trotzdem hervorragend hingekriegt, minus 7 am Ende.
Er hat super zu Ende gespielt, und das zeichnet ihn dann auch aus, dass er jemand natürlich ist, was du der in auf der Pro Golf Tour in der dritten Liga des Golfsports oft der Gejagte ist. Also er ist einer der besten dort, führt dort die Order of Merit an und hat auf der ganz großen Bühne noch nicht so auf sich aufmerksam machen können, aber er hat dort schon oft bewiesen, dass er niedrig spielen kann, und das hat er heute auch gezeigt. Und schönes Ergebnis für ihn, dass ihn auch sicher ein bisschen mehr in den Fokus rücken wird, und freut mich für ihn persönlich auch, weil ich ihn relativ gut kenne.
Zweitbester Deutscher Florian Fritsch auf dem 51. Platz, heute mit einer minus 1 ins Clubhaus gekommen, eine minus 3 insgesamt. Wenn wir uns seine Woche angucken, da war deutlich mehr drin für Florian Fritsch. Der hat auch auf der Strecke auf den ersten 2-3 Tagen doch ein bisschen was liegen lassen, gerade so hinten raus, Putting.
Ja, da war auf jeden Fall mehr drin, auch heute wieder mit 2 Bogies gestartet, was natürlich immer eine ganz miserable Ausgangsposition auf den ersten Löchern ist. Und ist ein bisschen schade, weil das natürlich eines der absoluten Highlight-Turniere für ihn ist. Ja. Er ist keiner der sehr bekannten Spieler auf der European Tour, aber in Deutschland hat er sich schon einen gewissen Namen auch erarbeitet mit seiner sehr speziellen Geschichte, die er auch hat. Und insofern hat man auch gesehen, über die alle 4 Tage waren eigentlich immer relativ viele Zuschauer bei ihm, und er hätte sich, denke ich mal, sehr, sehr gerne noch weiter nach vorne gespielt.
Ja, Deutschlands Golfer des Jahres 2016, weil er sich eben auf den letzten Hub dann doch noch für die European Tour wieder qualifiziert hat, seine Tourkarte sich gesichert hatte, weil er eben auf dem Endspurt dann noch die nötigen Punkte machte. Wir müssen es nicht weiter noch ausführen, aber es wissen alle um seine Flugangst und eben diese eingeschränkte Möglichkeit, damit auf der European Tour Geld zu sammeln. Eben mit einem Auto muss er fahren, damit er von Turnier zu Turnier kommt, ist ja auch ein Protégé des Hauptsponsors hier bei diesem Turnier, wird von BMW sehr unterstützt auf diesem Weg und hätte sich dann natürlich beim Heimatturnier, weil er ja auch aus München ursprünglich kommt, sicherlich gerne weiter vorne platziert. Ist auch nicht seine beste Platzierung, die er bisher in München eingefahren hat. Das war mal ein geteilter 48. Platz, die hat er knapp nicht unterbieten können. sehr positiv insgesamt die Woche für Max Kramer. Heute eine plus 2, 74, okay, auch vielleicht den Bedingungen geschuldet, ging dann auch auf der Frontline mit Bogies an der 2 und 3 nicht so besonders gut los. Hinten raus auch noch ein paar Bogies, insgesamt nur 3 Birdies heute, aber ich glaube, er ist mit seinem 67. Platz und dem Preisgeld, was er dafür kriegt, auf jeden Fall zufrieden.
Ich glaube, Max Kramer kann man so ein bisschen in einen Topf schmeißen mit Mark Schmidt, dem Amateur, der auch sehr gut gespielt hat und über die ganze Zeit eigentlich sehr gut, gut gefallen hat. Und die beiden haben heute in der Schlussrunde so ein bisschen die Nerven liegen gelassen. Ja, passiert solchen jungen Spielern auch mal und insofern.
Schmidt ja gestern mit seiner minus 5 dafür für Furore gesorgt und
eigentlich, ich denke, du wirst ihn noch ansprechen, Sebastian Heisele hätte sich auch noch
der kommt auch gleich, ja.
Gut nach vorne spielen können, hat heute leider eine 5 übergespielt und das hat ihn auf Even Par zurückgeworfen und auf den geteilten 73. Rang, was natürlich schon schade ist, weil eine 5 über war eine der schlechtesten Runden, die wir auch diese Woche überhaupt gesehen haben.
Bei Even Par am Ende rausgekommen und was er selber zu seiner Runde gesagt hat, das hat er uns bzw. unserer Kollegin Desiree Wolf erzählt.
5 über Par, wie groß ist der Anteil des Regens heute?
Gar nicht. Es war alleine ich.
Woran lag es dann?
Ah, ich habe mich sehr schwer getan, auf der Range schon beim Aufwärmen, im Schwung und Tendenz links. Und das hat sich dann auch irgendwann am Platz etabliert und ging eigentlich gar nichts.
Ist es dann auch eine Sache der Müdigkeit, so am vierten Tag?
Nee, oder was? Nicht. Das ist einfach dann, das setzt sich dann fest und ich habe alles Mögliche versucht, aber einfach nicht so ist es so.
Wie bitter ist dann so eine Finalrunde? Sagt man, okay, lieber jetzt als in den nächsten Wochen, wo es um viel mehr Preisgeld und viel mehr Geld geht? Oder
ist immer bitter, egal wo wir sind.
Muss man sich hier so in München so speziell unter Druck, so vor Heimpublikum?
Ich meine, es ist immer schön, natürlich zu Hause zu sein und zu Hause zu spielen. Aber wenn es halt nicht scheiße läuft, dann ist halt generell scheiße, egal wo man ist.
Okay, danke, danke.
Also, er sagt es, wie es ist.
Hast du Scheiße am Ball, hast du Scheiße am Ball.
Ist
ja?
Dann einfach so, ja.
Ja, relativ frustrierten Eindruck gemacht. Aber ich glaube, jeder Golfer, der uns zuhört, kennt es. Wenn du sie an einem Tag mal irgendwo rechts oder links wegdrückst, dann kriegst du das unter der Runde auch nicht mehr raus. Erst recht nicht auf dem Niveau. Und dann kann sowas passieren. Vergessen, abhaken, weitermachen.
Und das Niveau insgesamt bei diesem Turnier, das war recht hoch, was ja auch die Scores widerspiegelt.
Das war schon recht hoch. 17 unter ist jetzt unser Cedar Score. Wir haben auch einige bei 16 und 15 unter, also beziehungsweise 16 und 14 unter. Ehrlich gesagt hätte ich mir fast noch mehr erwartet. So wie der Platz sich gespielt hat, so wie die Grüns weich waren, hatte ich mir schon gedacht, dass wir vielleicht auch eher Cedar Scores von unter 20 unter am Ende bekommen. Haben wir nicht geschafft. War vielleicht der Tatsache geschuldet, dass die Grüns zu weich waren und man gerade am Nachmittag immer wieder mal Probleme mitbekommen hat. Aber ja, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher die übrigen Favoriten hervorheben. Also Henry Stenson sollten wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen und in ein Boot werfen mit Tommy Fleetwood. Die haben sich beide wacker geschlagen, haben sich in die Top 10 geschossen, aber hatten auch ihre schwächeren Runden, vor allem am dritten Tag dabei, haben sich da so ein bisschen rausgeschossen und Ernie Els ist natürlich immer ein großer Name, er lebt noch immer von seinen Erfolgen, aber er hat so ein bisschen, man merkt ihm so ein bisschen an, er ist nicht mehr ganz auf diesem Niveau, was er schon mal hatte.
Da geht vielleicht auch eine Karriere so langsam, ich will nicht sagen zu Ende, aber zumindest auf diesem hohen Level.
Auf die Champions Tour, könnte man sagen.
Ja, klar, also, das ist der nächste Contender für Bernhard Langer dort. Also der wird da sicherlich noch ordentlich mitmischen können und dort einiges dann auch noch machen können. Ernie Els hat mit unserer Kollegin Desiree Wolf gesprochen und wir hören rein.
Mr. Els, how was your round today concerning the conditions?
Yeah, no, I didn't enjoy it too much. You know, conditions were a little bit little wet. But all in all, a very nice week. Always nice to be in Munich and, playing with the BMW as a sponsor has been a great ride with BMW. So.
Is it very difficult just to change all your setups for this rainy place?
Yeah, it was. The ball wasn't flying very far and, it was very wet. Equipment started getting wet, the grip and so on, so got a little bit tough. It looks like it's over now. I think they might have a good one this afternoon.
Ein Landsmann von Ernie Els, the Big Easy, hat natürlich diverse Landsmänner hier mit quasi gebracht. Einer, der von ihm letztlich inspiriert wurde, das war Dylan Fratelli. Der hat ja erst vor kurzem in Atzenbruck die Lioness Open gewonnen. Also ist auch jemand, der ja mit großem Selbstvertrauen angereist ist. Ein 14. Platz für ihn mit minus 9. Ja, wenn man jetzt mal aus der letzten Runde, aus der vierten Runde, diese 6 an der 16 wegstreicht, da hat er auch wahrscheinlich dieses Loch unterschätzt. Er hätte sich heute Morgen mit uns zusammen angucken müssen.
Ja, das hätte ihm gut getan. Ich glaube, das 16. Loch war eines der spannendsten Löcher diese Woche, wo wir immer wieder über Taktik beim Golf geredet haben. Und ja, hätte er das nicht dabei gehabt, hätte er sich nochmal auf 11 unter und in die Top 10 schießen können. Aber gutes Ergebnis für ihn. Ist immer wichtig, wenn man einen Turniersieg hat, dass man in den Events danach nicht total einbricht, sondern diese Form irgendwie halten kann. Und das hat er getan. Ist jetzt, glaube ich, auch ganz gut im Rennen bei der Race to Dubai. Und wird sich da sicher auch nochmal nach vorne spielen.
Hat sich ja auch erst in diesem Jahr wirklich für die European Tour qualifiziert, beziehungsweise Ende letzten Jahres sich qualifizieren können. Großes Talent, einer, den man auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch auf der Rechnung haben wird. Eine Art Nachfolger für Ernie Els und ein Nachfolger für vielleicht Nicolas Colsaerts, der ja vor einigen Jahren, der Belgier, als großes und hoffnungsvolles Talent galt, der ja auch Ryder Cup gespielt hat, dann so ein bisschen vom Radar fiel. Das dürfte sein Landsmann Thomas Datre sein. Das ist vielleicht die große Überraschung bei diesem Turnier.
Genau, Nico Colsaerts hat ja eine gute Runde an diesen Tagen. Die dritte Runde war super, sonst war es -1, -1 und Paar, also nichts Besonderes. Da haben wir von Thomas Datre andere Sachen gesehen und ich habe schon oft gesagt, tut mir leid, ich habe ihn da in ein falsches Boot gesetzt. Ich habe ihn nach seiner ersten sehr guten Runde, wo er sich ja in Führung gebracht hat, schon ein bisschen vorgewarnt, dass er einbrechen wird. War nicht der Fall. Er ist bis zum Ende vorne geblieben und das ist schon stark. Und ja, ist einer der Leute, die man durchaus auch mal im Kopf haben kann, vielleicht für etwaige Kandidaten als junge Spieler, die nach vorne kommen können.
Muss man natürlich mal gucken, wenn man seine Ergebnisse der letzten Wochen anguckt. Der Mann, der erst seit 2016 Profi ist, ein verpasster Cut, beziehungsweise zwei in Serie, davor 65. 48. Cut verpasst, 22. 60. 16. verpasster Cut, 28. Also der war auch für den Turniersieg jetzt nicht unbedingt auf der Rechnung zu haben. Den muss man jetzt auch nicht unbedingt, ja, eingeschätzt haben als großen Favoriten, aber er hat gezeigt, was auf jeden Fall in ihm steckt und er hat ja auch vor dem Turnier ja schon gesagt, gut befreundet mit Thomas Peters und eben Nicolas Colsaerts, dass er von denen sich auch gerne Ratschläge holt und Nicolas Colsaerts, der hat nach dem der Runde auch bei Desiree Wolf was über seinen möglichen Nachfolger, seinen Kumpel Thomas Datre gesagt.
Nicolas Colsaerts, how was your round today?
Mixed feelings, a little bit shot even par, which is not great around here, could have done a bit better. But I hope the other Belgian guy is going to do well.
Okay, it looks like this. How did you feel this week in Munich?
Well, this is always one of the nice events to play. I mean, it's always organized to the perfection. A little bit of rain today, but apart from that, yeah, it's always a pleasure to come and play in Munich.
Okay, so now your next tournaments are the Rolex Series, I suppose?
Yeah, the next three. So this is like the big tournaments of the year. We've already had one in Wentworth, and we have a big series coming up, so it's going to be interesting.
We're looking forward to it. Thank you so much.
Thank you.
Ja, die Rolex Series werden wir natürlich auch dann bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de, unserem Event-Turnier, beziehungsweise unserer wöchentlichen Sendung, so heißt das natürlich, verfolgen. Ein große Turnierserie, das wollte ich eigentlich sagen, die Rolex Series jetzt ins Leben gerufen, um von Seiten der European Tour natürlich der PGA Tour ein bisschen Konkurrenz zu machen.
Ja, ist eine schöne Idee, vor allem auch Italien wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken, die sich ja für den Ryder Cup oder wo man sich ja für den Ryder Cup vorbereiten wird. Und nächstes Jahr der Ryder Cup in Frankreich ist natürlich auch, ich glaube, da beginnt jetzt so die irgendwann die heiße Phase auch, wo man sich ja in den Fokus spielen sollte. Und da bin ich schon mal gespannt, wen wir aus dem Feld, das wir hier bei den BMW Open hatten, dann nächstes Jahr da bestaunen wird.
Thomas Björn, der Ryder Cup Captain, auch hier als Spieler mit dabei gewesen, allerdings natürlich jetzt nicht so weit vorne, beziehungsweise hat den Cut verpasst.
Ich glaube, er war auch hier, um sich ein bisschen umzuschauen.
Hat ja unter anderem auch mit einigen Kandidaten natürlich zusammengespielt.
Genau. Ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, wenn man die Jungs mal so erlebt. Und ja, ist, glaube ich, einer der beliebtesten Spieler gewesen auf der European Tour, Thomas Björn. Und insofern wird er das genutzt haben, um sich ein bisschen auch auf die jungen Spieler einzusehen.
The Great Dane, der große Däne. Ja, nicht benannt nach der Hunderasse, aber weil er eben einfach eine imposante Erscheinung ist und natürlich auch zigfacher Sieger auf der European Tour war, hier auch schon zweimal gewonnen hat bei der BMW International Open, nämlich im Jahre 2000 und im Jahre 2002, hatte vor dem Turnier bei uns dann auch angekündigt, dass er sagt, na, ich gehe natürlich auf den dritten Sieg, aber damit hat man auch aufgrund seiner Weltranglistenposition, die ja jetzt schon deutlich im dreistelligen Bereich liegt, und zwar im mittleren dreistelligen Bereich, auch nicht mitgerechnet.
Nee, auf keinen Fall, aber wie gesagt, war ja eine gute Möglichkeit, um andere Dinge zu machen während dieser Woche.
Und das wird dann natürlich auch bei den nächsten Turnieren weiter durchziehen. Wer sind denn jetzt so Tipps vielleicht für dich, wo du sagst, die könnte er als Captain Pick haben, die werden sich vielleicht nicht qualifizieren, so direkt
über das Spray dann natürlich.
Selbstverständlich.
Wobei der sich ohnehin qualifizieren wird. Nee, ich habe schon so ein bisschen, so junge Kerle wie Thomas Detry, man muss ja sehen, wie sie spielen, also wie sie zu dem Erfolg kommen. Und Thomas Detry hat unheimlich tolle Eisenschläge, spielt wahnsinnig athletisches, schönes Golf. Und solche Leute muss man natürlich da im Kopf haben. Ich denke immer noch an Renato Paratore, der auch einer der Überraschungskandidaten werden könnte und der im Moment auch einfach sehr wichtig ist, weil er für das italienische Golf steht. Und das italienische Golf wird für das europäische Golf in der nächsten Zeit sehr wichtig werden, weil wir, wie gesagt, uns auf den Ryder Cup dort vorbereiten, da so ein bisschen Begeisterung erzeugen wollen. Und ich glaube, dass Renato Paratore durchaus jemand ist, dem man nächstes Jahr schon mal was zutrauen kann. Er erinnert mich immer so ein bisschen an Thomas Peters von den Schlägen her, von der Spielweise her. Ja, und Thomas Peters hat es jetzt auch geschafft, den Durchbruch. Insofern, vielleicht klappt es.
Eine ähnliche Figur auch, 1,91 groß, 20 genau. Jahre erst, also im Grunde so
eine 20 Jahre alt, also das muss man sich mal vor Augen führen, ja. Da kommen in Amerika die meisten erst vom College-Golf rüber und sind da erst sozusagen dabei, ihre ersten Profi-Erfahrungen zu machen. Renato Paratore spielt hier schon sehr gut mit, hat heute auch wieder grandioses Golf gespielt, hat dazwischen halt seine ein, zwei Löcher dabei, wo es nicht so läuft, aber ist für mich einer der hoffnungsvollsten jungen Europäer.
Nordea Masters in diesem Jahr seinen ersten European Tour Titel schon gewonnen, ist ein Naturtalent, mit 13 schon ein Handicap unter Paar gehabt, also der hat schon sehr früh da gezeigt, was er einfach kann, ne?
Richtig.
Ist schon wirklich ein Mann, aber woher kommt es, dass die Italiener so Junge gerne an den Start bringen, dass die da so herausstechen können, auch in der Weltelite?
Ich meine, vielleicht haben sie einfach den Vorteil, dass sie ja lange Sommerferien haben in Italien, das ist ja, die haben ja immer Juni, Juli, August frei und können da in Ruhe Golf spielen, das viel können Zeit wir natürlich in Deutschland und Österreich nicht mit in so 6 Wochen. Nee, ernsthaft, ich glaube, dass das italienische Golf schon am Sprung nach vorne ist, das können wir gerne in der Sendung nochmal in Ruhe gesprochen, und Renato Paratore ist da einer der Leute, die wir am meisten im Kopf haben müssen.
Wenn wir jetzt nochmal die Woche München hier Revue passieren lassen, diese 4 Tage, insgesamt tolles Golf, tolle Organisation, das Wetter bis auf heute Morgen auch mitgespielt, aber es hatte, das hatten wir ja auch schon in der Übertragung gesagt, der Regen hat den Grüns, hat den Scores nicht unbedingt geschadet.
Nee, das war aber auch zu erwarten. Ich meine, wer hat denn damit gerechnet, dass wir an den ersten 3 Tagen so perfektes, warmes Wetter haben? Insofern war mit Regen zu rechnen gewesen. Die Scores waren über alle 4 Tage eigentlich relativ gleich. Vielleicht am zweiten Tag mit der Windsituation ein bisschen höher als an den restlichen Tagen. Aber generell war es ein super Turnier hier in München. Wir hatten, wie du sagst, ein tolles Feld da gehabt. Man muss auch loben. Wir haben jetzt noch keine offiziellen Zuschauerzahlen von heute, aber ich denke, heute war auch sehr, sehr gut besucht.
Wir hatten nach 3 Tagen auf jeden Fall, das hatten wir vorhin als Info bekommen, fast 45.000. Also ich denke, die 60.000, die angepeilt waren,
auf jeden Fall,
die werden geknackt worden sein.
Und insofern, es ist kein Zufall, dass die Spieler dieses Turnier loben, auch wenn man dann natürlich immer so ein bisschen den Hintergrund haben muss. Viele haben natürlich den Sponsor hinten dran und sagen, ja, den müssen wir natürlich den Medien gegenüber auch voranstellen. Aber dennoch war ein gut organisiertes Turnier. Und die Situation mit dem Platz, dass Martin Keimer da auch sich deutlich in der Kritik geäußert hat. Ich habe es heute mit einem Kollegen von Thrash World News AD gesprochen, der auch überrascht war, dass Keimer sich da nach seiner 2. Runde vielleicht auch aus einer gewissen Frustration heraus so über die Grüns beschwert hat. Es ist, Peter hat das vorher super ausgeführt in der Live-Sendung, wo er gesagt hat, dass es in Deutschland viel schwieriger ist, gute Grüns herzurichten, weil es ganz andere biologische Richtlinien gibt. Das heißt, man darf keine solchen aggressiven Sprühsachen einsetzen. Und das führt einfach dazu, dass die Grüns, die hier substanziell vielleicht nicht die besten sind in Eichstätt, aber selbstverständlich nicht das Niveau haben, das sie in der Vorwoche für die Spieler hatten, wo sie bei den US Open waren. Und das sind die schnellsten Grüns der Welt. Und insofern muss man das so ein bisschen darf man nicht zu ernst nehmen, was die Profis da kritisiert haben. Auch wenn man natürlich als Turnierorganisator sagen muss, okay, daran müssen wir vielleicht arbeiten.
Aber du sprichst Martin Keimer an, da können wir auf seine Situation sportlicher Natur natürlich nochmal eingehen. Cut verpasst jetzt bei einem Heimspiel nach langer Zeit mal wieder auf deutschem Boden aktiv gewesen. 2008 ja hier als jüngster Sieger überhaupt das Turnier gewonnen. Der hatte sich deutlich mehr vorgenommen. Aber in den letzten Wochen und Monaten sind ja sowieso die wirklich guten Ergebnisse bei ihm doch wieder sehr rar. Den letzten Sieg hatte er bei der US Open vor mittlerweile jetzt auch schon fast 3 Jahre her.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin bei Martin Keimer immer wieder ich bin hin und her gerissen, weil er hat dieses Potenzial, unheimlich niedrig zu spielen und das auch über 4 Tage dann zu halten. Also bei ihm ist er ein extremer Formspieler und vielleicht ist er im Moment nicht in dieser überragenden Form. Ich fand nur zum Beispiel schon wieder diese Schlagzeilen, die ich gelesen habe nach den US Open, dass er nur in Anführungsstrichen Detail der 36. geworden ist. Es ist irgendwo auch nicht ganz richtig, weil die Konkurrenz, bei der er da bei den größten Turnieren mitspielt, ist einfach enorm hoch. Und da kann er sich immer noch so präsentieren, dass er, selbst wenn er nicht sein bestes Golf spielt, immer den Cut schafft und immer unter die guten Leute kommt. Was man jetzt nicht vergessen darf, ist, dass er, wie gesagt, von einem der großen Turniere kam, hier in Deutschland. Er hat sich sehr eigenwillig auf dieses Turnier vorbereitet, hat auch gesagt, er brauchte mal 2 Tage Pause. Er ist ein bisschen müde und er weiß genau, dass er jetzt viele Turniere zu spielen hat. Es war jetzt kein optimaler Start in diese vollen Wochen, die ihm jetzt bis zu den British Open erwarten, aber war es auch einfach eine Kombination aus ein paar blöden Zufällen, die dazu geführt haben, dass er hier nicht das Golf zeigen konnte, was man von Deutschland oder in Deutschland erwartet.
Es fehlte ja letztlich auch ein Schlag nur am Cut und da haben wir ja auch im Laufe dieser Woche gesehen, was da alles letztlich führen kann, dass so ein Schlag fehlt. Natürlich. Das ist nicht immer nur eigenes, in Anführungsstrichen, weil es von vielen Medien ja aufgegriffen wird, Versagen, sondern es ist eben auch manchmal sehr viel Pech dabei oder eben auch mal der Platz, wenn er es denn wirklich war. Aber das muss jeder Golfer dann letztlich auch für sich selbst entscheiden, was er dann auch aus solchen Ergebnissen macht und wie er darauf reagiert und was er dann vor allen Dingen auch in den nächsten Wochen macht. Frankreich nächste Woche, natürlich dann auch die nächste Station für Martin Keimer, der ja dann auch die British Open noch in Angriff nehmen will. Linkskurs, etwas, was ihm liegt, und der Kurs in Frankreich, das ist ja so eine Art Linkskurs, auch wenn das mit Küstenlandschaft allerdings sehr wenig zu tun hat.
Ja, die Alstom, es heißt wieder nicht mehr Alstom, es heißt jetzt nur noch, wie heißt jetzt die Open de France?
Open de France.
Und die Open de France wären auf jeden Fall nochmal ein großes Highlight für die, ich anführungsstrichen, normalen Turniere hier in Europa mit der Rolex Series, wo sie da jetzt drin ist. Und ja, dann kann er sich da auch bei den Scottish Open, die er sehr gerne spielt, was ich so gehört habe, wo auch mal ein großartiges Feld zugange ist und auf die man sich auf jeden Fall schon wieder freuen kann. Und darüber wird er sich auch diese Links-Saison vorbereiten. Und ja, wie du gesagt hast, er ist ein Spieler, der das grundsätzlich sehr, sehr gerne mag, der das sehr gerne spielt, und ich bin gespannt, ob er uns da vielleicht wieder davon überzeugen kann, dass auch Deutschland ihn wieder liebt.
Ich hoffe, dass Deutschland ihn wieder liebt, dass man ihn vor allen Dingen gar nicht lieben kann, weil er jetzt irgendwie eben nicht unter die ersten 10, 20, 30 gekommen ist. Sowieso eine Vorstellung, die im Golf eben auch einfach nicht planbar ist. Hat man ja auch dann am Sieg von Andres Romero gesehen, den auch keiner auf dem Zettel hatte und der dann eben plötzlich mal wie Kai aus der Kiste kommt und dann sich diesen Titel gesichert hat, der zweite auf europäischem Boden, beziehungsweise auf der European Tour, auf deutschem Boden, der zweite European Tour Sieg in seiner Karriere, zusammen mit der Zurich Classic 2008, dann seine große Titelserie oder seine 3 Titel, die er auf den großen Touren geholt hat. Andres Romero, nochmal herzlichen Glückwunsch an den Argentinier, der hier tolles Golf gezeigt hat in den 4 Tagen von München Eichenried, und das soll es dann auch gewesen sein von meinsportradio.de, von den BMW International Open 2017 aus dem Golfclub München Eichenried. Malte Asmus, Felix Haselsteiner, Andreas Thies, Peter Owens am Mischpult, Robert Vogel für die Redaktion, Daniel Höhr und Desiree Wolf natürlich für die Interviews. Die verabschieden sich aus München. Bis zum nächsten Mal beim Golf, und nicht vergessen, immer montags nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.